Forschung im Gespräch. Ein Podcast zur Forschungslandschaft in Nordrhein-Westfalen.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Forschung im Gespräch. Mein Name ist Jürgen Benting und ich besuche Forschungsinstitute in Nordrhein-Westfalen. In dieser ersten Staffel besuche ich die Institute der Johannes Rau Forschungsgemeinschaft. Heute bin ich in Aachen am Forschungsinstitut für Rationalisierung, kurz dem FIR. Ich spreche mit Professor Wolfgang Boos, dem Leiter des FIR. Hallo, Herr Professor Boos, ich grüße Sie. Schön, dass wir heute hier zusammen sprechen können.
Herr Benting, vielen herzlichen Dank. Herzlich willkommen hier am FIR. Gerne stelle ich ein paar Punkte zu meiner Person vor. 50 Jahre vom Hintergrund her Maschinenbau und Betriebswirtschaftslehre studiert. Ich habe vor dem Studium sogar noch eine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker mit der Fachrichtung Stanz- und Umformtechnik absolviert. Und da schließt sich der Kreis, weil ich dann mit einer Promotion im Bereich Werkzeugbau abgeschlossen habe. Ich bin seit gut 20 Jahren hier in Aachen im universitären Umfeld tätig in verschiedenen Rollen, durfte die ein oder andere Entität schon gemeinsam mit Weggefährten gründen und seit 2023 habe ich die Leitung hier des FIRS übernommen und freue mich, dass ich in der Johannes Rau Forschungsgemeinschaft für das Leitthema Globalisierung und Digitalisierung verantwortlich bin und freue mich besonders dann heute auf den Austausch mit Ihnen.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Boos. Bevor wir richtig in das Gespräch einsteigen, bitte erst einen kurzen Steckbrief vom FIR.
Ja, das Forschungsinstitut für Rationalisierung wurde 1953 vom Land Nordrhein-Westfalen gegründet. Wir sind an die RWTH angegliedert und sind seit 2014 Gründungsmitglied der Johannes Rau Forschungsgemeinschaft. Wir haben ungefähr 180 Mitarbeitende, davon sind rund 60 wissenschaftliche Mitarbeiter und 30 festangestellte Mitarbeiter, die im nichtwissenschaftlichen Bereich tätig sind und der Rest sind dann studentische Hilfskräfte. Die Finanzierung ist bei uns ungefähr zu 10% werden wir durch eine Subsidiaritätsförderung von der Johannes Rau Forschungsgemeinschaft unterstützt und haben im Jahr 24 rund 10 Millionen Euro als Budget gehabt. Von den Inhalten her haben wir 4 Forschungsbereiche, mit denen wir uns schwerpunktmäßig beschäftigen. Ganz traditionell mit dem Produktionsmanagement als erstes, danach das Dienstleistungsmanagement, das Informationsmanagement und die Business-Transformation. Das JRF-Leitthema, was wir vertreten, in erster Linie Gesellschaft und Digitalisierung, an dem ich auch Leitthemensprecher bin, passt halt sehr gut zu unseren 4 Fachbereichen.
Vielen Dank, Herr Professor Boos, dafür. Rationalisierung ist ja tatsächlich ein Reizwort und das klingt so nach menschenleeren Fabriken und so nach einer völlig durchoptimierten Arbeitswelt. Wie blicken Sie auf das Thema hier bei Ihnen?
Sie haben vollkommen recht. Das Thema Rationalisierung hat auch dazu geführt, dass dieses in Anführungszeichen negative Image uns vor 3 Jahren dazu geführt hat, dass wir das aus dem Institutsnamen verbannen. Wir nennen quasi das Institut seitdem nur noch FIR an der RWTH Aachen. Einfach vor dem Hintergrund, dass die Rationalisierung in den Nachkriegszeiten, 50er, 60er Jahren, als man im Zuge des ganzen Wiederaufbaus nach sehr, sehr vielen Rationalisierungseffekten gesucht hat. Und dafür ist dann auch 1953 das FIR gegründet worden, damit man sich genau darauf fokussieren konnte. Was aber eigentlich ganz wichtig ist, und das hatten Sie ja gesagt gehabt, das ist nicht mehr zeitgemäß. Unternehmen befinden sich permanent in einem Wandel. Und diesen Wandel, den würde man heute, glaube ich, eher Transformation nennen. Und wir wollen im Grunde genommen uns aber genau mit den Transformationen, mit dem Unternehmenswandel permanent beschäftigen. Wie kann man den Grundgedanken von damals, diese Rationalisierungseffekte, wie kann man sich kontinuierlich verbessern, das wollen wir auch heute noch so machen. Und das Einzige ist, dass wir jetzt nicht mehr nur auf Organisationen uns beschränken, so wie das damals im Ursprung war, sondern dass wir im Wesentlichen die Digitalisierung über 40, 50 Jahre vor Augen hatten, wie kann man im Zuge der Digitalisierung, der Einführung von Computern, von verschiedenen IT-Systemen, wie kann man den Unternehmen es einfach erleichtern? Und jetzt steht eine nächste große Epoche an, dass wir sagen, wenn wir diese digitale Vernetzung vollzogen haben, wie kommt man jetzt einen nächsten großen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit?
Sie reden von Nachhaltigkeit. Was bedeutet das in diesem Zusammenhang? Ist die Digitalisierung Voraussetzung für gewisse Aspekte der Nachhaltigkeit?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Aspekt, den Sie jetzt gerade ansprechen. Die Digitalisierung versetzt uns erst jetzt in die Situation, dass wir die Nachhaltigkeit anders angehen können, als wir es bisher in vielerlei Stellen machen. Für uns ist an der Stelle Nachhaltigkeit, dass wir versuchen, die benutzten Produkte irgendwie in dem Stoffkreislauf zu halten, wieder zu verwenden, möglicherweise durch Einschmelzen, durch im Grunde genommen eine neue Nutzung. Und im schlimmsten Fall, das haben wir ja im Kunststoffbereich gesehen, wird es halt verbrannt, um dann quasi mit einer Stoffumwandlung Energie zu erzeugen. Aus meiner Sicht reicht das nicht aus. Wir müssten einen weiteren Schritt gehen. Und das ist das, was wir hier seit 3, 4 Jahren ganz intensiv am Institut, aber auch hier in Aachen verfolgen. Nämlich wir sprechen von der wertsteigernden Kreislaufwirtschaft. Das heißt, wir möchten gerne versuchen, den Produkten ein zweites, ein drittes, ein n-faches Produktlebensalter ermöglichen, eine Produktgeneration ermöglichen. Und deswegen ist dieser Begriff der Wertsteigerung ganz wichtig, denn wenn Sie jetzt an ein Beispiel einer Waschmaschine, an einen Kühlschrank denken, dann muss ja quasi dieses Produkt auch nach einem Produktlebenszyklus so möglicherweise vom Wert attraktiv sein, dass er konkurrieren kann gegenüber einem Neuprodukt. Und das ist halt häufig bei den aktuellen Nachhaltigkeitsbemühungen über Recycling oder Wiederverwendung wird das halt aus unserer Sicht zu wenig adressiert, sodass man halt im Grunde genommen sagt, Nachhaltigkeit ist grundsätzlich gut, aber an vielerlei Stellen mit dem aus unserer Sicht nicht innovativen Geschäftsmodell rechnet sich das nicht. Und aus dem Grunde, glaube ich, brauchen wir da einen anderen Ansatz.
Also Nachhaltigkeit ist für Sie ein Thema jetzt abseits der ganz großen Stoffflüsse. Sie gehen mehr ins Detail, habe ich das richtig verstanden? Also in den Lebenszyklus eines technischen Produktes und dessen Verwertung im Nachgang. Wo platzieren Sie sich da genau?
Für uns ist diese Idee, dass man eine Waschmaschine zum Beispiel nicht nach 10 oder 20 Jahren, wenn Komplikationen auftreten, dass man dann im Grunde genommen sagt, ich weiß aber ganz genau, welche Komponenten ich austauschen muss, damit das Produkt so attraktiv, so viele Funktionen, so viele Features hat, dass es konkurrenzfähig ist mit einem Neuprodukt. Und dazu zählen sicherlich die Elektronikkomponenten, da zählen aber auch Verbrauchskomponenten. Und das können wir ja, und das ist halt eben der besondere Befähiger, dass wir mit der Digitalisierung, dass wir überhaupt über die einzelnen Komponenten den Zustand des Verschleißes, der Nutzung, dass wir da im Grunde genommen Bescheid wissen. Und das versetzt uns überhaupt erst in die Lage zu sagen, naja, ein Fahrzeug zum Beispiel, was 10 Jahre alt ist, aber nur 10.000 Kilometer gefahren hat, hat halt einen ganz anderen Zustand, als wenn es 100.000 Kilometer in den 10 Jahren gefahren ist. Und genauso ist das dann, wenn eine Lampe, wenn ein entsprechender Kühlschrank oder ein Bügeleisen, alles, was wir im Grunde genommen haben, müssen wir analysieren. Dafür brauchen wir die Digitalisierung. Und da ist auch ein Riesenaspekt quasi, wo wir uns als Ingenieure großen Auftrag sehen. Wir wissen ja zum Teil noch gar nicht, wie die Komponenten miteinander agieren. Wo sind denn die Schwachstellen in den Produkten? Und vor allen Dingen, und da ist dann auch die Schnittstelle zu den Betriebswirtschaften, dass man einfach sagt, wie sieht denn dann auch ein geeignetes Geschäftsmodell aus? Weil wenn man das jetzt mal zu Ende denkt, dann muss es ja quasi ein gebrauchtes Produkt in einem zweiten oder in einem dritten Produktlebenszyklus, muss es ja deutlich günstiger geben, weil ja gewisse Materialkomponenten, die ich ja schon mal genutzt habe, die brauche ich ja nicht nochmal neu finanzieren. Die sind ja in der Kostenbilanz ganz anders aus. Und genauso kommen dann auf einmal Aspekte dran, wie geht man mit Maschinen, mit Anlagen um? Die werden anders abgeschrieben. Das heißt, alle diese Fragestellungen, das ist das, was wir unter Business-Transformationen verstehen. Da sind andere Geschäftsmodelle sowohl als auf Nutzerseite als auch für die Anbieterseite erforderlich.
Also insgesamt platzieren Sie Ihre Forschung dann schon in dem großen Thema der Kreislaufwirtschaft, die Wiederverwertung von Material und in diesem Fall eben auch von Komponenten, die noch eine längere Lebensdauer haben. Nehmen Sie uns doch mal mit in Ihre Arbeit, in ein Forschungsprojekt, was Sie machen. Was sind die Aspekte, die Sie da analysieren? Worauf achten Sie? Was müssen Sie alles erzeugen, damit so ein Forschungsprojekt auch wirklich gut funktionieren kann?
Was für uns eine ganz fundamentale Grundmaxime ist, dass wir sehr anwendungsorientiert forschen wollen. Das steht über allem, dass wir sagen, wir möchten gerne Probleme der Allgemeinheit, der Gesellschaft, möchten wir verstehen und wir möchten mit unserer Forschung Lösungen dafür finden. Das heißt, wir wollen relevante Forschung betreiben und relevant heißt, dass wir industriellen Fragestellungen beantworten können, indem wir mit Methoden, indem wir Geschäftsmodelle, indem wir Untersuchungen über gewisse Komponenten, Baugruppen rausbekommen. Und wenn wir das als Grundmaxim annehmen, dann wären wir in einem sehr engen Austausch mit den verschiedenen Playern, das heißt aus der Industrie, aus Verbänden, mit kooperierenden Hochschuleinrichtungen diskutieren wir immer die Fragestellungen ganz am Anfang. Und wenn wir der Meinung sind, es gibt ein genügend großes Forschungsfeld, dann überlegen wir uns, wie kann man dort entsprechend, mit welchem Format ist das ein reines Forschungsvorhaben? Ist das möglicherweise ein konsortiales Forschungsvorhaben? Das heißt, wen müssen wir denn beteiligen, damit wir die Lösung hinbekommen? Dann ist für uns ein zweites ganz großes Thema, wenn wir das Thema gefunden haben, wie ist die Finanzierung? Die öffentliche Hand, also das heißt, die öffentlichen Fördertöpfe sind ja in den letzten Jahren sehr, sehr kritisch zu beäugen. Das heißt, tendenziell sind die bewilligten Fördermittel werden immer kleiner. Die Anzahl der interessierten Partner, die Hochschulen, werden immer mehr. Das heißt, dass ja auch Fachhochschulen sich um diese Fördermittel bewerben können. Das heißt, man muss sich nicht nur auf diese öffentlichen Fördermittel fokussieren, sondern wir haben hier auf dem RWTH Aachen Campus haben wir auch eine Möglichkeit geschaffen, dass wir mit, wir nennen das immatrikulierten Unternehmen, dass wir die dann im Grunde genommen mit einem jährlichen Beitrag der Unterstützung eine Gegenleistung von uns bekommen. Und für diese Gegenleistung, da werden dann Forschungsprojekte auch gemeinsam definiert, weil uns an der Stelle ganz wichtig ist, wir wollen unabhängig von irgendwelchen Forschungshypes oder so sein, sondern wir möchten reagieren können auf Fragestellungen, die in unserem Themenbereich sind, die dann aber auch von Relevanz für die Unternehmen sind, sodass wir dann schnell agieren können. Denn in dem ein oder anderen Call von öffentlicher Hand warten sie zum Teil, ja, wenn ein Haushaltsverabschiedungsproblem auftritt, warten sie dann mehrere Monate. Und wenn sie dann noch eine Forschungsdauer von 3 Jahren haben, dann ist es häufig für die Industrie dann zu langsam, sodass wir halt einfach eine alternative Forschungsfinanzierung haben müssen. Und das sind so die beiden Stoßrichtungen, wie wir dann im Grunde genommen in sehr engen Austausch meistens mit der Industrie gemeinsam erarbeiten. Und zum Ende des Projektes stellen wir uns dann sehr gerne den verschiedenen Kongressen, den verschiedenen Verbänden und präsentieren die Ergebnisse. Und nach der Forschung ist vor der Forschung und wir haben aktuell 33 laufende Forschungsprojekte, also von daher ist es spannend.
Okay, also man braucht die richtigen Partner zum Forschen, man braucht Geld. Jetzt gehen wir mal von dem schlimmsten Falle aus, dass man alles zusammen hat. Jetzt bin ich Ihr neuer Mitarbeiter, voller Tatendrang und fange so ein Forschungsprojekt dann an. Was ist denn die praktische Arbeit in diesen Forschungsprojekten? Was muss getan werden? Müssen viele Daten zusammengetragen werden? Wird programmiert? Werden Dinge ausprobiert? Wie läuft sowas ab?
Das ist ganz unterschiedlich. Es kommt natürlich auf die Themenstellung an. Wir versuchen aber, möglichst viel zu demonstrieren. Wir haben uns da vor über 10 Jahren sehr gut geholfen, dass wir eine Demonstrationsfabrik hier haben, angeschlossen an das Institut, wo wir dann tatsächlich echte Aufträge abwickeln, also für Unternehmen, wo wir von Herstellen von Komponenten, sei es jetzt durch Blechbearbeitung oder sei es durch Montagetätigkeiten, dass wir echte Aufträge hier durchführen und wir können da sehr, sehr gut demonstrieren. Und natürlich gehört für uns beim Forschen eine Literaturrecherche. Wie ist denn der Stand der Technik? Wir haben auch ganz kreative Phasen, wo wir quasi die Mitarbeiter in mehreren Clustern zusammenschließen, und um Ideen zu generieren. Und natürlich gibt es dann auch immer den ganz klassischen Workshop-Charakter, wo wir uns dann regelmäßig mit den Forschungspartnern treffen, Erkenntnisse austauschen. Und parallel dazu kann es auch immer sein, dass dann wieder Prototypen, sei es jetzt eine Prozesskette oder tatsächlich ein physischer Prototyp, gebaut wird. Und dann trifft man sich und sagt, wie weit sind wir gekommen? Was sind unsere Erkenntnisse? Und das ist so ein bisschen das, was man so heute so in den Sprints, dass man halt schnell losläuft und guckt, was brauchen wir noch, was fehlt uns noch, wer kann uns irgendwo unterstützen. Das ist eine sehr agile Tätigkeit, macht mir ehrlicherweise auch extrem viel Spaß, dann einmal in diesen Themen dabei zu sein, mitzuhelfen. Und man bleibt halt sehr jung, dadurch, dass wir ein Modell haben, wo die Mitarbeiter die 5-6 Jahre der Promotionszeit hier sind und dann in die Industrie wechseln. Dadurch kriegen wir eine relativ hohe Fluktuation, aber immer wieder frisches Blut, neue Anregungen. Das macht dann sehr viel Spaß.
Können Sie sich an ein besonders erfolgreiches Projekt erinnern? Und was war das Besondere an diesem Projekt?
Wir haben ein relativ aktuelles Forschungsvorhaben, DICES. Das ist ein großes Vorhaben, was von der Bundesregierung, vom Bundeswirtschaftsministerium damals gefördert worden ist. Damals heißt vor 4 Jahren. Das ist mittlerweile abgeschlossen und wir sind in einer Fragestellung unterwegs gewesen, wo es um diese wertsteigernde Kreislaufwirtschaft ging. Wir hatten als einen der größeren Partnern die Firma Miele dabei, die eben genau mit einer Waschmaschine als Demonstrationsobjekt eingestiegen sind. In Summe waren 8 Partner dabei, weil es war jetzt nicht nur die Firma Miele wichtig, die jetzt quasi das Produkt zur Verfügung gestellt hat, sondern es waren halt auch Partner, die sich mit den Daten beschäftigt haben. Wie erfassen wir die Daten von einer Maschine? Es waren Metallurgen erforderlich, Werkstoffkunde, Partner, die halt einfach gesagt haben, ich muss ja einen Schlauch bewerten aus Gummi versus einen Schlauch aus Kunststoff versus einem Schlauch oder einem Rohr aus Metall. Was ist das geeignete? Und ich sag mal, das Zusammenspiel, es war ein Forschungsvorhaben im 7-stelligen Bereich an Fördervolumen in 3 Jahren. Es sind extrem spannende Erkenntnisse rausgekommen. Einfach vor dem Hintergrund, dass die Lösung, wie so eine Waschmaschine, die 50 Jahre hält, relativ schnell da war. Aber wir haben halt das am Beispiel hier in Deutschland, also in der Gesellschaft, befragt, wie geht denn ein neues Geschäftsmodell? Würden Sie eine Waschmaschine für 50 Jahre so akzeptieren? Wir haben dann quasi über die Geschäftsmodelle drüber nachgedacht und haben gesagt, wie kann das denn aussehen, wenn die Waschmaschine Ihnen nicht mehr gehört? Wie ist man denn im Sinne eines Subskriptionsmodells, eines Abo-Modells, wie sind Sie denn dafür offen? Und hier in Deutschland war dann die Erkenntnis, dass fast 3/4 der Befragten, und wir hatten eine relativ große Umfrage mit repräsentativen Querschnitt in den verschiedenen Bundesländern, das angesetzt, dass es abgelehnt worden ist. Und während in den Niederlanden und in Skandinavien, die waren dort zu 80% offen für diese neuen Geschäftsmodelle. Und allein solche Erkenntnisse fand ich unglaublich spannend. Denn die eigentliche Lösung, wo wir uns am Anfang Gedanken gemacht haben, wie kann denn so ein Produkt für 50 Jahre konzipiert sein? Wo kommt man an irgendwelchen Stolperfallen vorbei? Das hatten wir sehr schnell gelöst. Aber die gesellschaftliche Akzeptanz von solchen Lösungen, dass die so unterschiedlich in den Ländern waren, da haben wir bei der Konzeption der Forschungsvorhaben, hatten wir gar nicht so viel Wert drauf gelegt gehabt. Und das fand ich jetzt besonders spannend. Also nicht nur, dass es genau unser Themenfeld war, sondern dieser Erkenntnisgewinn, der da ist, das ist ein besonderer Reiz gewesen.
Ja, eine Innovation zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie am Ende am Markt erfolgreich ist und nicht nur, dass sie technisch funktioniert. Und ja, tatsächlich ein kühner Gedanke, ein Gerät zu kaufen, was so lange funktioniert, wie man selber lebt. Ja, oder wenn man sie kauft mit 30, dann hat man eine Waschmaschine, die ja einen möglicherweise überlebt in meiner Lebenszeit. Das ist verstörend.
Ja, und man muss im Grunde genommen sehen, wenn wir in ein Flugzeug einsteigen, die Röhre, in der wir sitzen, die ist zum Teil auch 40, 50 Jahre alt. Im Flugzeug sind wir das schon gewohnt, dass die Sitze, das Entertainment, die werden alle 4, 5 Jahre ausgetauscht und man hat immer das Gefühl, man würde in einem neuen Flugzeug sitzen. Allerdings die Röhre und die Flügel und so, die werden zwar sehr regelmäßig gewartet, aber die sind dann zum Teil deutlich älter. Und diesen Grundgedanken, den müssten wir auf mehrere Produkte, da wo es Sinn macht, übertragen.
Ich sehe den Reiz einer solchen Sache, aber Sie sprachen auch dann die Geschäftsmodelle an. Das heißt, also brauchen wir neue Player in diesem Geschäft, dass wir neue Firmen brauchen, die sich sowas annehmen, oder wäre es immer eine Miele, die sozusagen sowas dann nach vorne treibt? Wir sehen ja auch Unternehmen, die heißen jetzt refurbished und so, die kaufen halt alte Computer auf, machen die wieder schön und geben die sogar mit einer Garantie an die Verbraucher weiter. Sind das Geschäftsmodelle, die Sie da im Auge haben?
Es muss ja jetzt quasi nicht immer das Miele-Beispiel sein, dass es also die Waschmaschine wieder zu dem originären Hersteller zurückgeht, sondern es können auch andere Unternehmen, die sich darauf spezialisieren, gebrauchte Geräte zurückzunehmen. Und wir kennen das ja im Grunde genommen, Second-Hand-Handel gibt es ja ganz viel, wo wir dann zum Beispiel mit der Kleidung, wo wir da einfach einen weiteren Geschäftszweig haben. Es ist sicherlich schwierig, in diese Subskriptionswelt reinzubekommen, weil es halt eine Liquiditätsfrage ist. Ich bekomme ein Produkt und muss dafür Geld bezahlen. Wenn das nicht mehr stattfindet, sondern in monatlichen Nutzungsentgelten überführt wird, dann sind ja trotzdem im Moment erstmal noch die Kosten da und die müssten ja von irgendjemand getragen werden. Es kann nicht nur von den Miles, also von den OEMs, von den Herstellern alleine getragen werden, sondern wir müssen halt überlegen, dass es vielleicht irgendwelche anderen Entitäten, Einrichtungen, möglicherweise auch, dass die verschiedenen Banken, die dort mitspielen und mithelfen, wenn wir so weiter handeln wie bisher mit der linearen Wertschöpfung, wo wir viel wegschmeißen, wo wir eine Überproduktion uns erlauben können, wo wir 38% der bestellten Online-Waren wieder zurücksenden, die dann zu 90% geschreddert werden. Solange wir so weitermachen, werden wir die 1,5 Grad Umweltziele, die wir uns vorgenommen haben, nie erreichen. Und von daher glaube ich, ist es eine konstatierte Aktion erforderlich, damit wir morgen auch noch eine lebenswerte Welt unserer nächsten Generation und der übernächsten Generation überhaupt ermöglichen. Und wir versuchen als Institut Lösungen aufzuzeigen, was ist möglich. Und dann muss man im Grunde genommen, so wie Sie eben auch gesagt haben, Innovation ist ja nur dann erfolgreich, wenn der Markt auch im Grunde genommen das akzeptiert und auch in diese Richtung weitergeht. Da können wir noch so viele Geschäftsmodelle uns überlegen. Die Akzeptanz muss dann im Grunde genommen da sein. Und von daher die Player, die da sind, mir wäre es sehr lieb, wenn wir nicht nur immer auf die amerikanischen Großunternehmen gucken, sondern wir auch eine europäische Lösung da bekommen würden. Also wie gehen wir mit Daten um, wie gehen wir mit Geschäftsmodellen um, wie gehen wir mit Finanzen um? Wir brauchen mehr Europa.
Diese Transformationsprozesse, die sind ja extrem schwer. Wenn man sich solche Themen anguckt wie zirkuläre Wirtschaft, das wird schon seit Jahren propagiert. Am Ende ist es in der Regel eher ein Kostenfaktor als ein Geschäftsmodell. Und dann an dieser Stelle hakt es. Es gibt viele neue kleine Startup-Firmen, die neue nachhaltige Produkte erfinden und auch produzieren können, die am Ende vielleicht ein bisschen teurer sind als konventionelle, auf Rohöl basierende Produkte. Ja, sie werden am Ende einfach nicht gekauft, weil es sich nicht rechnet. Wo sehen Sie da den größten Handlungsdruck?
Sie sprechen ein ganz elementares Thema an. Warum funktioniert unsere Nachhaltigkeitsbemühungen noch nicht genügend? Weil sie es noch nicht genau rechnet. Wir sind einfach groß geworden in einer Welt, wo der Unternehmenserfolg allein an Finanzkennzahlen festgemacht wird. Wie ist die EBIT? Wie ist der Umsatz? Wir adressieren wirklich nur die Finanzkennzahlen und wir müssen mehr die ESG-Kriterien berücksichtigen. Ich weiß, dass jetzt wieder sich sehr theoretisch und sehr akademisch anhört und insbesondere, wenn die Finanzkennzahlen nicht da sind, dann kommt häufig die Aussage, Herr Boos, Sie haben ja recht, aber in Schönheit sterben oder in ökologisch, in Nachhaltigkeit sterben, weil ich kein Geld mehr habe, ist auch nicht richtig. Ich glaube, es ist halt sinnvoll, dass wir sagen, wir müssen aktiv werden, dass sich die Nachhaltigkeitslösungen tatsächlich auch wirtschaftlich rechnen. Wenn man jetzt quasi so einen klassischen Fahrzeug-Leasing-Vertrag sich anschaut, Moment, wie verändert sich denn der Wert des Produktes? Denn im Moment gehen wir davon aus, Sie kaufen ein Fahrzeug und dann steht ein Bruttolistenpreis und dann läuft Ihr Leasingvertrag 3 Jahre und dann hat man irgendwo einen gewissen Restwert, der irgendwo 40-50% oder irgendwie angesetzt wird. Und dann hat das Produkt nur noch einen 40-50%igen Wert und wird dann versucht, irgendwie weiter zu veräußern. Wenn aber, und da bin ich wieder bei diesem wertsteigernden Kreislaufwirtschaft, wenn das Produkt nicht 40-50% wert, sondern annähernd 80% Wert hat, weil die Funktionalität, Sie können das mit dem neuesten Handy sich noch koppeln, Sie haben die neuesten Navigationsdaten da drauf, die Klimaanlage, die funktioniert noch genauso, wie als wenn es neu wäre. Und ich brauche dann für dieses Fahrzeug oder dieses Kühlschrank, wo ich im Grunde genommen einen 80 annähernd 100%igen Wert habe, brauche dann aber nur 60% für bezahlen. Dann fängt es auf einmal an, sich wirtschaftlich auch zu rechnen. Und das ist halt jetzt an einem ganz einfachen Beispiel, das müssen wir übertragen. Wir brauchen dringend solche Ansätze und da bin ich bei Ihnen, dass Sie sagen, das dürfte nicht in die Hand nur von Startups gehen, sondern da müssen wir einen konzertierten Ansatz gehen und dann bin ich auch zuversichtlich, dass wir das schaffen können.
Bei meiner ersten Frage habe ich ja so ein bisschen suggeriert, dass ich hier in einem Forschungsinstitut für Rationalisierung irgendwie bei den Bösen bin. Jetzt stellt sich aber heraus, dass Sie also hart an Nachhaltigkeit arbeiten und letztlich ja fast revolutionäre Forderungen stellen, nämlich dass ein Hersteller eines Gerätes es so bitte plant, dass es auch in 50 Jahren noch wartbar, noch aufrüstbar, noch aktualisierbar ist. Sehen Sie denn die technischen Möglichkeiten, dass sowas gelingt?
Ja, ein ganz klares Ja auf diese Frage. Wir müssen vielleicht auch ein paar Rahmenbedingungen noch schaffen. Aus meiner Sicht, neben den, dass die Unternehmen die Produktarchitektur so aufbauen müssen durch Modularisierung, durch einen Blick in die Zukunft, wie kann ich denn industriell ein Produkt demontieren, aufwerten, mit neuen Features ausstatten. Das ist eine ganz große Aufgabe der Produktentwicklung. Aber wir brauchen auch eine gezielte Rückholaktion. Wie führen wir die Produkte den Unternehmen oder den Aufbereitern oder den neuen Unternehmen denn zu, die dann das weiterverwerten? Weil auch da, damit Sie so ein Gespür dafür haben, ich finde ein sehr, sehr tolles Beispiel ist die Firma Vilo, die Heizungspumpen herstellen. Die haben in 5-6 Jahren ein chemisches Verfahren entwickelt, wie man diesen besonderen Rohstoff, der für so eine Pumpe erforderlich ist, die Magnete, die in der Pumpe erforderlich sind, wie man die Magnete aus alten Pumpen wiederverwenden kann, indem man die chemisch weiter behandelt. Und die haben dann die Leistungsfähigkeit von neuen Magneten. Und wenn man dann ein bisschen da reinschaut, dann sieht man, in den Magneten sind halt diese seltenen Erden drin, wo wir gerade ganz aktuell drüber sprechen und sagen, huiuiui, was passiert denn da gerade eigentlich dabei? Und jetzt ist das große Problem, die haben die Lösung, sie haben die Produkte und sie haben halt quasi die Produktarchitektur schon vor 10 Jahren in diese Richtung entwickelt. Also wenn man aber heute sieht, die stellen irgendwo 8-9 Millionen Pumpen jedes Jahr neu her. Dieses recycelte und wieder aufbereitete und neuwertige Magnete sind aber leider nur bei 13.000 oder 14.000 Neuprodukten. Und wenn man das mal ausrechnet, 13.000 zu 8 Millionen, dann sehen Sie, wie klein der Anteil ist, der dann benutzt werden kann. Aber deren Problem ist, sie kommen an diese gebrauchten Heizungspumpen nicht mehr dran.
Weil die alle schneller auf dem Müll landen, genau, als man gucken kann.
Genau. Es ist für den Heizungsinstallateur einfacher, ein paar Cent für vom Schrottplatz zu bekommen. Deswegen sage ich, neben der Produktentwicklung ist, wie führen wir denn geschickt und intelligent diese gebrauchten Produkte, die noch wertvoll sind? Und nicht nur jetzt zum Ausschlachten, sondern wie gehen wir da mit der Ressource, die wir da zur Verfügung bekommen haben, eben nicht nur durch das, was wir im Moment haben, ist, wir haben entweder Pfandsystem oder wir haben die Müllabfuhr, die dann das im Grunde genommen mit gutem Trennen irgendwo hinbekommen. Ich glaube, da brauchen wir einen dritten Aspekt, der es halt intelligent zurückführt.
Vielleicht noch ein anderer Aspekt. Natürlich muss man bei allen Transformationsprozessen die Menschen mitnehmen. Wir sind ja gerade schon bei den Geschäftsmodellen vorbeigekommen. Wenn die Leute es nicht kaufen, dann passiert es nicht. Aber Rationalisierung hat natürlich immer auch einen Effekt auf Mitarbeiter in einer Firma, möglicherweise sogar bis hin zu dem Punkt, verliere ich meinen Arbeitsplatz. Wie blicken Sie auf dieses Problemfeld?
Ich glaube, man muss ihnen die Angst nehmen. Wenn man von vornherein offen mit dem Thema umgeht und sagt, wir gehen schrittchenweise, dass die Mitarbeiter nicht das Gefühl bekommen, sie würden ersatzlos gestrichen, sondern sie sind in diesem Transformationsprozess ein wichtiger Bestandteil. Und so wie man ja auch eine Technologie nicht einfach einführt und mit Fingerschnips ist die Technologie da, das dauert ja eine gewisse Zeit. Und diese Transformationszeit muss dem Menschen genauso zugebilligt werden. Und ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, die Partner, mit denen wir unterwegs sind, man kann mehr Nutzen daraus ziehen, als dass man da verängstigt sein sollte drüber. Das ist aber meine Grundeinstellung und zumindest auch hier am Institut. Wenn ich sehe, die Mitarbeiter, wenn es da irgendwas gibt, wie schnell die unterwegs sind und sagen, können wir nicht hier mal was besorgen, wenn da eine neue Brille, Datenbrille rausgekommen ist, wenn dies oder jenes, da ist so ein richtiges, die ziehen permanent dran und das finde ich sehr angenehm.
Es gibt ja schon diesen Aspekt der weiteren Zerlegung unserer Arbeit in immer kleinere Häppchen, jede einzelne wird schon reduziert auf nur noch ein kleines Rädchen in einem riesengroßen Ganzen am Ende, wo keiner mehr den Gesamtüberblick hat. Da die Frage, was kann man tun in solchen Systemen, damit die Leute sich da nicht so abgehängt fühlen?
Ich glaube, das, was Sie ja zu Recht ansprechen, dieses ganze, den Taylorismus, dass man immer versucht, noch mehr, noch kleingliedriger da die Arbeitsinhalte aufzuteilen, das ist gar nicht richtig. Da muss man aufpassen, dass das nicht übertrieben wird, weil man dann halt einfach das große Ganze verliert. Ich glaube, da haben wir schon einen Trend wieder zurück, dass es halt mehr Verständnis, was trägt denn meine Tätigkeit zu dem Gesamten dazu bei? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das nicht aus den Augen verliert, damit auch eine Identifikation mit der Tätigkeit ist, weil aus meiner Sicht in dem Moment, wenn ich keine Identifikation mehr mit der Tätigkeit habe, dann werde ich nachlässig, dann habe ich gar nicht mehr so eine Identifikation damit und also von daher, glaube ich, ist das ganz wichtig.
Für das Industrieland Nordrhein-Westfalen, wie kann Ihr Forschungsinstitut den Unternehmen in Nordrhein-Westfalen helfen, sich fit für die Zukunft zu machen?
Ich glaube, wir haben hier in Nordrhein-Westfalen ja einen fundamentalen Wandel schon seit, ich würde mal sagen, 20, 30 Jahren, nämlich quasi den Wandel von der Kohle hin zu anderen Industrien. Ich sage jetzt bewusst andere Industrien, weil für mich häufig dann gesagt wird, naja, von Kohle in Richtung Dienstleistung. Ja, das ist in vielerlei Stellen. Ich glaube aber, wir sind gerade in Zeiten, wo viele Produktionsentscheidungen leider gegen den Standort NRW, gegen den Standort Deutschland getroffen wird. Ich habe einen gewissen Anspruch, nicht nur für Nordrhein-Westfalen, sondern für unsere Region, und unsere Region ist jetzt auch vielleicht NRW plus Deutschland, vielleicht auch Europa in kleineren Teilen, dass wir Lösungen schaffen, wie man quasi Unternehmen eine Perspektive auch wirtschaftlich, aus wirtschaftlicher Sicht hier bieten kann, nämlich mit einer wertsteigenden Kreislaufwirtschaft möglicherweise als ein Ansatz, hier erfolgreich tätig zu sein. Weil ich glaube, wenn wir eine, so sehr wir eine Dekarbonisierung brauchen, Aber wenn wir auch eine Deindustrialisierung parallel dadurch bekommen, dann ist es kritisch zu beäugen mit unserem Wohlstand. Und ich glaube halt, wir wollen den Wohlstand beibehalten, wir wollen aber auch eine nachhaltig lebenswerte Welt haben und es soll irgendwo ein geeigneter, spannende Arbeitsplätze hier sein. Und mal losgelöst, wie die Arbeitsplätze aussehen, bei welchem Unternehmen oder so. Aber ich möchte mit dem FIR, mit unserem Institut, mit der JRF einfach mithelfen, dass wir eine lebenswerte Region hier in Nordrhein-Westfalen haben. Und wir jetzt aus Sicht der Digitalisierung mit der Produktion und mit diesem Kreislaufwirtschaft in Gemeinschaft mit den anderen JTF-Instituten, die sich zum Teil mit dem Wasserwirtschaft, mit Energie, mit den Religionen, mit den entsprechenden Arbeitskräften beschäftigt, glaube ich, haben wir eine ganz starke Gemeinschaft, wo wir viele relevante Themen adressieren können.
Und wie sieht Nordrhein-Westfalen in 30, 40 Jahren aus in Ihren Augen?
Ich hoffe, so wie heute, mit einer Struktur, dass wir lebensfroh hier arbeiten können, dass wir hier leben können. Wenn ich jetzt an mich denke, ich bin jetzt gerade 50 geworden, wenn ich mit 80 mich noch sehr wohl hier fühle und spannende, tolle Unternehmen hier habe, die ja im Idealfall, dass den Kühlschrank, den ich vielleicht nächstes Jahr kaufe oder in 2 Jahren kaufe, dass ich den dann immer noch besitzen könnte, dann wäre ich da ganz stolz drüber.
Ihre Arbeit basiert ja immer auch auf der Kooperation mit anderen Partnern. Wie kann man mit dem FIR in Kontakt treten? Suchen Sie noch neue Kooperationspartner?
Das ist eine sehr gute Frage, weil wir immer auf der Suche nach spannenden Partnern sind, einfach aus den unterschiedlichsten Branchen, in den unterschiedlichsten Unternehmenskonfigurationen. Es müssen nicht immer die Großinstitute, die Großunternehmen, die einen globalen Footprint haben. Es sind ganz spannende, kleine, mittelständische Unternehmen hier aus Nordrhein-Westfalen, die ganz innovative Produkte, innovative Prozesse, innovative Geschäftsmodelle haben. Wir freuen uns über jeden, der bereit ist und auch offen ist, sich an dieser gemeinsamen Forschung zu beteiligen, der sagt, ich bin bereit, einen Teil Einblick in mein Unternehmen zu geben, aber dafür kriege ich halt auch durch die anderen Forschungspartner neue Impulse, kann mal hier etwas schauen. Also von daher eine herzliche Einladung. Derjenige, der so ein bisschen Gefühl dafür hat und sagt, das ist ein guter Impuls, der sollte sich immer ein Herz nehmen und einfach mich gerne anschreiben, weil ich weiß, dass eine Vielzahl von Unternehmen sagt, wissen Sie, Herr Boos, es ist immer so schwierig. Wen rufe ich denn an? Das ist immer so die Frage zwischen Rektor oder Hausmeister. Wer ist denn der Ansprechpartner? Und von daher, ich glaube, wenn man da die Hemmschwelle überwunden hat und sagt, komm, ich schreibe den Herrn Boos oder wen auch immer an, wir sind gut organisiert, weil die Hochschule lebt davon, mit den entsprechenden Industriepartnern, aber auch aus den Verbänden, auch aus anderen Ländern einfach Kontakt aufzunehmen, zu fragen. Wir haben Partner, die 8 Mitarbeiter haben. Das sind für uns ganz, ganz tolle Partner, wo dann quasi auch Großunternehmen sich einfach austauschen und sagen, Mensch, mit welch einfachen Mitteln kriegt ihr aber diesen Prozess so gut hin? Die sind dann total beeindruckt davon und das ist gerade dieses interdisziplinäre, klein, groß, verschiedene Branchen, das macht den Reiz aus und wir sind da total offen für neue Partner, wobei wir natürlich auch gerne mit den etablierten Partnern immer zusammenarbeiten. Aber dieser Mix, der ist sehr gut.
Noch ein letzter Blick vielleicht auf Ihre Technologie. Was sind die Technologien, die Sie nutzen? Ist es im Wesentlichen jetzt Digitalisierungssachen? Spielt KI eine Rolle bei Ihnen? Nutzen Sie solche Dinge auch?
Das FIR hat einen besonderen Alleinstellungsmerkmal. Das ist der Umgang mit Planungssystemen. Wie kann man Unternehmen bestmöglich planen. Und daraus aus Produktionsplanung und Steuerungssystemen sind irgendwann ERP-Systeme, Enterprise Resource Planning Systeme entstanden. Und wir haben hier eine Logik und eine Systematik, einen großen Bereich, wo wir uns mit diesen Systemen beschäftigen. Wir haben dort eine Expertise aufgebaut, dass man quasi mit den Systemen und den Daten für uns sind diese ERP-Systeme, also eine Kompetenz in den ganzen, wir nennen das heute Applikationssysteme, die man im Unternehmen hat. Und wir nutzen natürlich jetzt diese neuen Technologien. Jetzt ist gerade künstliche Intelligenz. Wir haben vorher sehr lange um das Thema der Blockchain überlegt, wie kann man Daten austauschen, sicher austauschen. Jetzt ist gerade die Frage, wie kann man die Technologie künstliche Intelligenz integrieren. Also das sind so schwerpunktmäßig unsere Themen, wo wir in dem ganzen digitale Vernetzung diese Technologien dort uns anschauen, die dort nutzen und versuchen dann bestmöglich zur Steigerung der Wertschöpfungskraft im Grunde genommen einzusetzen.
Sehr geehrter Herr Professor Boos, vielen Dank für das Gespräch. War mir eine große Freude hier, heute hier zu sein. Auf Wiedersehen.
Herr Benting, vielen herzlichen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu diskutieren. Alles Gute.
Danke. Tschüss.
Forschung im Gespräch. Ein Podcast zur Forschungslandschaft in Nordrhein-Westfalen.